Moin und herzlich willkommen bei Feines Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter und ich spreche heute mit Camillo Verdig. Der Gründer setzt mit seinem Startup Synpex auf ein Hype-Thema. Mit künstlicher Intelligenz will er die Finanzbranche vor Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche schützen. Im Podcast erklärt Verdig, wie viel KI wirklich hinter dem Buzzword steckt und wie sein 2019 gegründetes Fintech damit 1 Million Euro Umsatz gemacht hat. Viel Spaß damit. Moin Camillo, herzlich willkommen beim Feines Forward Podcast.
Hi John, freut mich, dabei zu sein.
Ich bin jetzt ganz gespannt, mit dir darüber zu sprechen, was Synpex macht. Lass uns da mal so ein bisschen, erklär's mir, als wäre ich ein Fünfjähriger, weil wir reden jetzt gleich über künstliche Intelligenz und dann wirst du mit Sicherheit auch noch Natural Language Processing sagen und so weiter und so fort. Erklär mir das mal bitte ganz einfach.
Sehr gern. Also was Synpex macht, ist, wir ermöglichen es Banken und Finanzinstitute, ja, compliant zu sein beim Kunden-Onboarding, aber auch compliant zu bleiben bei bestehenden Kundenbeziehungen. Und dafür bieten wir ein Compliance-Betriebssystem, was von Anfang bis Ende alle Komponenten mitbringt, die man braucht, um einem geldwäscheregulierten Institut dort eben compliant zu bleiben und Onboarding ja durchzuführen.
Also wenn du jetzt darüber sprichst, eure Kunden, wer sind das so? Was muss ich mir da vorstellen?
Also unsere Kunden sind alles regulierte Institute, also ein PSP oder eine Bank oder ein Factoring-Unternehmen oder ein Leasing-Unternehmen, die eben Finanzdienstleistungen in irgendeiner Art und Weise anbieten.
Und für die bietet ihr an, quasi wiederum ihre Kunden für sie zu überprüfen, dass da quasi alles nach, wenn du sagst compliant, dass dann nach alles nach den aktuellen Regularien und nach den aktuellen Gesetzen wirklich einwandfrei läuft.
Genau. Also du kannst dir das so vorstellen, also wenn du ein Konto öffnest oder ein Leasing abschließt, dann ist der Verpflichtende, also das ist das Institut, dazu verpflichtet, gewisse Prüfungen durchzuführen, um eben Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu vermeiden. Und diese Prüfungen hängen mit, sag mal, Identifikation und Verifikation zusammen. Also A, man muss sich identifizieren, du musst über dich als Person Auskunft geben und der Verpflichtende, also das Institut, ist dann dazu angehalten, eben das zu überprüfen und zu verifizieren. Und dort unterstützen wir.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Jetzt sind die Kunden eurer Kunden ja häufig auch nicht Einzelpersonen oder Privatpersonen, sondern Unternehmen. Wenn ich mir jetzt ein Konto eröffne, dann zeige ich meinen Ausweis vor und kann mich so identifizieren. Wie macht das denn ein Unternehmen?
Genau, ein Unternehmen ist ein bisschen komplexer. Also da muss man herausfinden, wer ist, sagen wir mal, wirtschaftlich Berechtigte. Also das ist das Ultimate Beneficial Owner-Thema. Das kann durch, sagen wir mal, komplexe Unternehmensstrukturen durchaus, sagen wir mal, ins Ausland gehen oder nicht ganz einfach sein. Und das ist ein Thema, was dort sehr viel Zeit kostet. Und das andere ist auch, sagen wir mal, wer darf denn überhaupt unterschreiben? Wer darf überhaupt im Namen einem Unternehmen einen Vertrag abschließen oder ein Konto öffnen? Das sind dann so die Signatories, also die Vertretungsberechtigten.
Und bevor wir jetzt gleich dazu kommen, dass du mir erzählst, wie ihr das mit künstlicher Intelligenz und digital löst, wie läuft das denn normalerweise ab? Also wie würde ein Unternehmen KYC, also Know Your Customer, kenne deinen Kunden, Prozesse, wie würden eure Kunden das ohne euch erstmal lösen müssen?
Stand heute ist oder der Status quo ist oft so, dass die Bank irgendein eigenes System hat oder teilweise auch Excel-Tabellen hat, wo der Kundenberater dir dann die Fragen stellt, dann selbst in ein Handelsregister geht, sich einen Handelsregisterauszug holt oder auch dich fragt, ob du ihm die Unterlagen senden kannst. Er das dann überprüft und verifiziert und dazu auch eine Dokumentation schreibt, wie er zu dem Entschluss gekommen ist, dass die Informationen aus Identifikation und Verifikation übereinstimmen. Das muss dokumentiert werden. Da gibt es meistens eine KYC-Policy dazu, wie das geschehen muss. Und dann wird das abgelegt auf einem SharePoint oder auf einem Computer, teilweise sogar bei unseren Kunden, was wir da so vorfinden. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber im Endeffekt ist es halt Einsammeln von Informationen, überprüfen, ob das übereinstimmt mit dem, was der Kunde sagt oder gesagt hat, und dann das zu dokumentieren, wie man zum Entschluss kommt, dass es sich um keine sanktionierte Person handelt, dass es sich um ein eingetragenes Unternehmen handelt.
Das heißt, dafür gibt es Mitarbeiter, die sitzen da und führen diese Prozesse dann durch.
Genau, das ist ein typischer Backoffice-Job. Also ich habe viel gesehen, da gibt es teilweise Teams, die 60, 70 Leute groß sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen, wie das zu überprüfen.
Okay, dann lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie ihr das Ganze löst. Habt ihr auch Backoffice-Mitarbeitende, die das für euch machen, und ihr bezahlt sie aber günstiger und habt sie irgendwo im Ausland sitzen? Oder wie macht ihr das?
Nein, das war so die erste Ausbaustufe. Also typisches Bodyleasing, was es vor ein paar Jahren gab, wo Anbieter eben das mit Menschen gelöst haben, das in günstigere Länder outgesourced haben und dann einfach dort dieses Backoffice aufgebaut haben. Das tun wir nicht. Was wir tun, ist, wir versuchen das mit Technologie zu lösen. Und dort setzen wir dort an, eben wo manuelle Arbeit anfällt. Und ich selbst habe das, größere Teams geleitet, die solche, Remediations gemacht haben in meinem vorherigen Job. Und habe dort festgestellt, dass vieles heute mit Technologie eigentlich schon möglich ist. Also ein konkretes Beispiel mal zu nennen, so Handelsregister muss man nicht mehr manuell runterladen. Das gibt's halt über eine API. Informationen aus Handelsregistern auszulesen geht auch, mit künstlicher Intelligenz halt wesentlich besser als mit Menschen. Und damit schließen wir die Lücke, zwischen hohem manuellen Aufwand und auch, Datenqualität, die eine zentrale Rolle spielt in Compliance. Weil mit Menschen den Prozess zu tun, ist irgendwie sehr ineffizient und auch sehr fehleranfällig. Also wenn man dann mal auf die Datenqualität im Nachgang schaut. Und das sind immer meistens die Prozesse, die dann auch bei Banken zu irgendeinem Problem führen. Also ja, Regulatorik, Audit. Und wenn es dann eben Audit dort Fehler feststellt, dann kommt es da öfters zu Strafzahlungen.
Also ich bin jetzt einer eurer Kunden, oder eurer potenziellen Kunden. Ich möchte Synpex ab sofort nutzen, möchte meinen Backoffice-Mitarbeitende feuern und eure Software dafür nutzen. Oder vielleicht kriegen die auch andere Aufgaben, wer weiß, vielleicht gibt's da ja noch ein bisschen was sie machen können. Aber vorher, wie implementiere ich das und wie funktioniert das für mich als, vielleicht Bank? Das jetzt zu implementieren, dass dieser KYC-Prozess.
Ja. Uns gibt es als Standalone-Lösung. Wir sind Software as a Service. Es gibt eine API-Schnittstelle, die integriert werden muss, und alles andere bringen wir mit. Also wir bringen sowohl von der Landingpage, also wo der Kunde sich anmelden kann und sich, identifizieren kann, bis hin zur Verifikation, dass dann in unserer Applikation funktioniert. Bringen wir alles mit, und wir bieten eben eine Schnittstelle, über die man alles konsumieren kann.
Und wenn ich dann jetzt als Kunde einen neuen Kunden onboarde, dann muss ich, also es gibt ja zwei Prozesse, über den zweiten können wir gleich sprechen. Das eine ist das Onboarding, und das andere ist wahrscheinlich ein fortlaufender Kunde, der trotzdem immer mal wieder neue Prüfungen unterlegt ist, oder? Da gibt es immer nur am Anfang eine Prüfung.
Nee, genau, das ist es genau so. Einmal beim Onboarding muss die Prüfung gemacht werden und dann risikoabhängig fortlaufend, also alle 3, alle 5 Jahre. Wobei dort auch die Tendenz eher zu Perpetual KYC geht, die das auch eventbasiert dann, sagen wir mal, triggert.
Dann lass uns jetzt mal kurz über die erste Prüfung sprechen, die da vonstatten geht. Also ich bin jetzt euer Kunde, ich habe dann eure Software, dann sage ich, okay, das und das ist mein neuer Kunde, bitte überprüft den mal. Und dann macht Simpex für mich, zieht sich die Handelsregisterauszüge, überprüft, wer sind eigentlich vielleicht die Gesellschafter hinter dieser Firma, das ist ja immer relevant, guckt, wer darf für diese Firma unterschreiben und was du halt sonst eben noch so genannt hast und speichert das dann und sagt dann am Ende gibt es wahrscheinlich irgendwie einen grünen Haken oder ein rotes X oder irgendwie sowas und sagt, hier ist alles gut, das könnt ihr einfach so ablaufen oder da fehlt noch irgendwas vielleicht oder so.
Genau, richtig. Also du als Institut würdest einen Link rausschicken oder auch selber unsere Landingpage embedden und dort wird sich der Kunde dann registrieren, seine Informationen übermitteln. Wir würden dann in Echtzeit parallel dazu die Handelsregisterauszüge suchen. Wir können auch Bonität checken, lesen dann die Informationen aus, machen dann die Identifizierung, Verifizierung, weisen auf Lücken hin, übertragen die Namen in PEP-Sanktionslisten-Screening, gleichen das ab, dokumentieren das alles, wann was wie gemacht wurde. Also ist ganz wichtig, wir dokumentieren das revisionssicher, um auch eben eine aussagekräftige Dokumentation zu haben, wenn es in den Audit kommt. Und zum Schluss gibt es einen PDF-Report und eben über die API ein grünes Licht oder ein rotes Licht, je nachdem, was es ist, ob man dann mit dem Kunden dann ein Geschäft machen kann oder nicht.
Okay. Und wer haftet am Ende, wenn irgendwas schief geht? Seid ihr das oder ist das der Kunde dann wieder?
Nee, das ist die Bank. Also wir können die Haftung gar nicht nehmen. Also wir sind nicht Geldwäscheverpflichtete. Das ist nach wie vor die Bank und es bleibt bei der Bank.
Okay, verstehe. Jetzt habt ihr auf der Webseite und wenn ich Pressemitteilungen von euch kriege auch, steht da immer schön groß künstliche Intelligenz mit drin. Das ist ja momentan ein großes Hype-Thema, auch in der Fintech-Branche. Das versucht sich ja jeder gerade in sein Pitch-Deck so ein bisschen reinzuschreiben und dann müssen wir jetzt mal so ein bisschen genauer hingucken, wer nutzt wirklich künstliche Intelligenz und wer automatisiert vielleicht ein paar Prozesse und hofft, dass das als künstliche Intelligenz durchgeht irgendwie. So, also da würde ich jetzt gerne von dir mal kurz die knackige Antwort, an welcher Stelle kann man wirklich von künstlicher Intelligenz bei euch sprechen?
Also künstliche Intelligenz ist bei uns die Informationsextraktion. Also du kannst es dir so vorstellen, Dokumente, Handelsregister, die sehen in Deutschland gleich aus, aber sehen anders in der Schweiz oder in Liechtenstein oder in Zypern oder in Frankreich, sehen die komplett anders aus. Und dort fällt bisher große manuelle Arbeit an mit den unterschiedlichen Layouts, mit der unterschiedlichen Informationsdichte umzugehen und dort nutzen wir künstliche Intelligenz, um dort eben die gezielte Information, die wir eigentlich suchen, auszulesen, ohne eben Regeln zu schreiben für jedes Land. Weil es kann ja auch sein, der Handelsregisterauszug ändert sich oder es gibt unterschiedliche Versionen und dort bekommt man eine sehr, sehr hohe Komplexität an Dokumente, die, sagen wir, mit den bestehenden Tools, die es heute gibt, wie so OCR, Parser oder sowas, oder die einfach da regelbasiert rangehen, einfach nicht funktionieren und dort kommt bei uns künstliche Intelligenz zum Einsatz.
Hm. Wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen, ist ein sehr wichtiger Faktor ja, dass sie sich selber Sachen beibringt und von ihren Erfahrungen besser wird. Wir kennen jetzt alle ChatGPT und wissen, dass das zum Teil auch einfach absurde Antworten gibt oder ein bisschen komische Antworten oder manchmal auch einfach falsche Antworten, einfach weil das, woran es sich bedient, auch nicht alles ganz klar ist. Wie könnt ihr verhindern, dass bei euch, wenn ihr sagt, eine künstliche Intelligenz liest die Daten, das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt auch für ein wirklich infrastrukturelles Kernthema, genau diese Daten und genau diese Stelle, die ihr bedient, da darf ja wirklich mal kein Fehler passieren. Ja, wie viele Menschen sitzen bei euch und gucken, ob die KI alles richtig macht?
Bei uns überprüft keiner manuell jede Prediction. Also das könnten wir gar nicht mehr tun. Wir gehen da sehr, sehr statistisch ran. Also wir predikten, wir zeigen dem Nutzer die mögliche Lösung an und der Nutzer bestätigt die oder lehnt die ab und korrigiert gegebenenfalls. durch diesen Prozess sammeln wir seit 2019 Daten über, sagen wir, wirtschaftlich Berechtigte, über Handelsregisternummern, über Adressen, also wo die in den Dokumenten zu finden sind, speichern den Kontext und trainieren darauf unser eigenes Modell. Und jede Prediction kommt mit einem Confidence Score. Also wir geben aus, wie sicher wir uns sind, dass es die Antwort ist. Und die Institute können selbst entscheiden, ab wann sie, sagen wir mal, ein Autocomplete wollen und ab wann sie es lieber nochmal manuell überprüfen lassen wollen. Und das passiert alles, sagen wir, bei uns in der Applikation. Also können der Nutzer selber regulieren und eben selber den Risikoappetit bzw. Automatisierungsgrad kann er sich da anpassen und halt entweder mehr Automatisierung oder weniger Automatisierung regeln.
Ja. Wenn wir jetzt über das Auslesen und Scannen von Dokumenten aus Handelsregistern beispielsweise sprechen, dann fällt mir ein Video ein, das ist locker 10 Jahre alt, von David Griesel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hatte mit Xerox-Scannern und Druckern damals den Fall ganz lustig erzählt in einem Video. Aber ernster Fall, wo dieser Scanner versucht hat, wenn er die Qualität verändert hat von den Scans, hat er zum einzelne Zahlen verdreht, weil er versucht hat, sie schneller zu erkennen und sie quasi mit weniger, ja, die Größe ein bisschen kleiner zu machen. Das ist jetzt nicht 1:1 anwendbar auf euren Fall, aber an sowas muss ich dann erstmal denken und da muss man irgendwie drüber nachdenken, wie kann man verhindern, dass so etwas passiert. Gerade an der Stelle, bei der ihr ansetzt. Und wenn du mir dann sagst, ihr könnt die oder ihr guckt die Prozesse nicht einzeln nochmal händisch nach, das verstehe ich. Das wird wahrscheinlich auch nicht umsetzbar sein. Also das sind, glaube ich, viel zu viele. Trotzdem muss es da ja irgendwelche Sicherheitsmechanismen geben, dass man sowas entgegenwirkt, dass irgendwie ein vergleichbarer Fall passiert.
Absolut. Also das ist typisches, also bei uns, wir nennen das Post-Processing. Also wenn wir was analysieren, dann validieren wir die Antwort auch nochmal gegen, sag mal, auch teilweise manuell kreierte Regeln. Also um dann ein konkretes Beispiel zu machen, die Shareholder-Listen sind meistens eingescannt. Und die darf ein Notar scannen, wie er möchte, und übermittelt die dann an das Handelsregister. Und da kannst du dir ja vorstellen, da gibt es ganz, ganz wilde Sachen, die man da sieht. Schräg eingescannt, schlechte Qualität. Und dort kann es durchaus mal vorkommen, dass die Zahl nicht richtig erfasst wurde, was aber bei so Beteiligungsstrukturen einen wesentlichen Unterschied machen kann oder auch einen wahnsinnigen Impact sein kann, um ultimativ wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren oder eben nicht. Und dort haben wir, sagen wir, Validierungsregeln implementiert, wo wir eben nochmal im Post-Processing überlegen, kann das überhaupt sein? Summiert sich die Summe auf 100% oder ist es über 100%? Und wenn dann die Regel anschlägt, stoppen wir natürlich und sagen, Moment, haben wir nicht, wahrscheinlich nicht richtig erfasst, bitte manuell nachprüfen. Und das ist essentiell, definitiv.
Ja. Lass uns jetzt einmal darüber sprechen, vielleicht haben wir da irgendwie, finden wir einen Anwendungsfall, was versucht ihr eigentlich oder was versuchen eure Kunden eigentlich damit zu verhindern? Über was sprechen wir da ganz konkret? Was sind das so für Fälle? Also ihr nennt da Terrorismusfinanzierung, vielleicht kann man auch ein bisschen über Sanktionen gegen Russland sprechen, die ein bisschen versucht werden, hier und da auch zu umgehen.
Ja, gerne. Also unsere Kunden haben sagen wir, zwei Bedürfnisse. Auf der einen Seite wirklich compliant zu sein und zu bleiben und Risiko eben für so einen Vorfall möglichst zu minimieren. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich das Bedürfnis, ein möglichst schnelles, reibungsloses Onboarding für die Kunden zu bieten. Also typisches Conversion-Thema. Und gerade bei dem Risiko, das ist, sagen wir, in dem letzten Jahr einfach zunehmend wichtiger geworden, weil es einfach wesentlich höher und schneller Sanktionen gibt als je zuvor. Und wir dort unseren Kunden helfen, auch schnell eine Aussage treffen zu können. Haben sie denn ein Thema oder haben sie kein Thema? Und das ist, ich glaube, aktuell der größte Treiber, um sich so eine Lösung wie unsere anzuschaffen. Einfach Risikomanagement, gleichzeitig das gewohnte oder noch ein besseres Onboarding-Experience für die Kunden bieten zu können. Und das ist ein schmaler Grat, definitiv.
Aber lass uns jetzt mal gucken. Vielleicht habt ihr ja in eurer Geschichte schon mal zwei Fälle gehabt, wo es dann wirklich darum ging. Da kam am Ende des KYC-Prozesses dann eher eine rote Meldung, ein rotes Kreuz, weil gesagt wurde, oh, hier haben wir jemanden, der steht auf einer russischen Sanktionsliste, oder hier haben wir jemanden, der steht in Verdacht, irgendwie Terrorismus finanziert zu haben. Gibt es solche Fälle? Wie oft kommt sowas dann vor?
Die gibt's, gibt's auch häufiger, dass einfach durch unsere Software Personen oder Beteiligungen sich ans Tageslicht kommen, die irgendwie nicht, die teilweise sanktioniert sind oder einfach in einem Land sind, wo das Risiko herrscht. Und vielleicht einen ganz konkreten Fall. Wir haben ein größeres Factoring-Unternehmen unterstützt in so einer Remediation, haben dort knapp 15.000 Cases in 3 Monaten gescreent, vollständig neu verifiziert. Und dort kamen tatsächlich diese Sachen hoch, die man so nicht erkannt hatte und auch teilweise die mit Russland in Verbindung standen.
Mhm. Weiß jetzt nicht, wie konkret du darüber sprechen kannst. Du würdest den Fall jetzt nicht komplett nennen können, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen da durchführen, wie sowas abläuft und was dann so die Faktoren sind, die dann vielleicht auch dem System sagen, hier müsste vielleicht noch mal jemand drauf gucken oder hier ist irgendwas, was Verbindungen zu Russland hat.
Konkretes Beispiel, man hat irgendwie vor 5 Jahren einen Mittelständler geonboardet, damals low risk, bedeutet, man müsste den jetzt, wenn man jetzt strikt nach der Regulierung geht, wahrscheinlich erst in 5 Jahren nochmal anschauen. Wir haben den neu bewertet, haben gesehen, okay, das Unternehmen ist irgendwie mit ins Ausland verkauft worden, da gibt es eine weitere Unternehmensstruktur, die dahinter hängt, und die dann auch teilweise bis nach Russland geht und dann auch im Web-Sanktionslisten-Screening angeschlagen hat und einfach ganz klar gesehen hat, okay, da gibt es 2, 3 Unternehmen in der Unternehmensstruktur, die heute in einer Sanktion stehen und auch die auftretende Person dort auf einer Sanktionsliste stehen mit ganz viel Negative News. Also da hat man sehr viel gefunden und das war dann auch ein klarer Fall, der ausgesteuert wurde, eskaliert wurde und dann auch zum Schluss eben die Kundenbeziehung abgebrochen bzw. gestoppt wurde.
Wenn ihr so einen Prozess dann abschließt, liegen die Daten dann weiterhin bei euren Kunden oder liegen die Daten der Kunden eurer Kunden bei euch?
Geht beides. Das ist dann eher eine Frage, ob wir so eine wesentliche Auslagerung werden oder nicht. Und wir haben sowohl auf der einen Seite Kunden, die das zurücksynchronisieren in ihr eigenes System, aber wir haben auch Kunden, die sagen, okay, sie wollen damit gar nichts mehr am Hut haben. Sie wollen das einfach, dieses Onboarding-Remediation-Thema einfach outgesourced haben und lassen die Daten auch bei uns liegen. Und das geht beides.
Das macht euch natürlich zu einem, umso weiter ihr wächst und umso größer ihr werdet, werdet ihr natürlich über einen wahnsinnig sensiblen Datensatz verfügen bei euch und macht euch natürlich dann auch zu einem wahrscheinlich sehr beliebten Ziel.
Definitiv.
Für Hacker etc. Wie könnt ihr euch dagegen absichern? Das ist ja besonders sensibel und wahrscheinlich auch gar nicht so kostengünstig, sich da abzusichern, oder?
Absolut. Also wir haben relativ früh uns um die Informationssicherheit gekümmert. Also Security by Design und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, aber
kannst du gerne nochmal erklären, kurz?
Also wie man so eine Datenbank aufbaut. Also wir trennen die Daten strikt. Also wenn jetzt ein Kunde hochgenommen werden würde, ist es unmöglich, in den anderen zu springen. Und wir wissen ja nicht, woher so ein Hackerangriff kommen kann. Ob der jetzt einen Kunde targetiert oder uns direkt. Und das haben wir eben physisch getrennt, dass es da kein Spillover geben kann. Wir sind auch sehr früh mit dem TÜV in den Austausch gegangen, sind ISO-zertifiziert und lassen uns da eben regelmäßig extern auch monitoren, damit wir dort State of the Art bleiben und arbeiten dort auch mit Google sehr eng zusammen, um dort die höchste Informationssicherheit bieten zu können.
Verstehe. Wenn ich jetzt überlege, ich bin einer eurer Kunden, ich bin der Kunde eurer Kunden, also ich bin einer der Unternehmen, die überprüft werden, und Synpex wächst jetzt wahnsinnig und wird jetzt der relevanteste Player auf dem Markt und hat wirklich fast alle Banken und Leasinganbieter, dann werde ich als Kunde eurer Kunden ja wahrscheinlich bei mehreren von euren Kunden, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, bei mehreren von euren Kunden mehrfach den KYC-Prozess durchlaufen müssen, weil ich habe ja mehrere Touchpoints mit verschiedenen Unternehmen und vielleicht sind davon mehrere eure Kunden. Könntet ihr das aus Kostengründen irgendwie zusammenführen, dass ihr sagt, man kann sich bei euch einmal identifizieren und verifizieren und dann müssen eure Kunden das nicht noch mal neu machen, weil ihr habt den schon durch ein anderes Unternehmen verifiziert? Das kann man so Kosten sparen?
Ja, theoretisch ja. Praktisch ist es allerdings eher schwierig, weil jede Bank hat ganz eigene Anforderungen und hat auch, sagen wir mal, unterschiedliche Fragen, die man den Kunden fragt. Also theoretisch könnten wir es. Stand heute ist es aber etwas, was wir nicht tun. Also wir geben keine Daten weiter und wir würden den Kunden dann zweimal onboarden bei zwei unterschiedlichen Banken und er würde den Prozess zweimal durchlaufen, definitiv. Aber in der Zukunft durchaus denkbar, aber ja, da müssten sich wahrscheinlich erst die Institute einig werden, welchen Standard sie dann einführen wollen.
Ja, wobei ihr natürlich wahrscheinlich mit jedem KYC-Prozess Geld verdient oder wie verdient Synpex sein Geld? Also was das Monetarisierungsmodell bei euch?
Genau, also wir verdienen mit jedem Onboarding Geld und verdienen auch fortlaufend im Monitoring Geld.
Also man zahlt nicht eine klassische Software-Fee pro Monat, sondern man zahlt pro Onboarding und pro neuen Überprüfungsprozess.
Also sowohl als auch. Also wir haben eine Service-Fee, die einfach den Service erstmal bereitstellt. Das ist eine monatliche Gebühr und dann pro Onboarding rechnen wir nochmal ab.
Und wie viele Kunden habt ihr aktuell?
Über 10.
Okay, und kannst du bisschen einem darüber sprechen, damit wir so ein bisschen eine Vorstellung davon kriegen, wie groß diese Kunden sind. Wie viele Kunden haben eure Kunden? Mhm. Also wie viele KYC-Prozesse macht ihr so oder, ne, dass wir da so ein bisschen das eingrenzen können?
Also da haben wir die ganze Bandbreite. Also wir haben von einer Schweizer Bank, die sehr individuelles Geschäft hat, aber durchaus sehr komplex und sehr international, bis hin zu, ich sag mal, Merchant Onboarding, die einfach Zehntausende Kunden onboarden. Und da, man kann es nicht wir haben jetzt nicht so einen typischen Kunden, sondern wir bedienen irgendwie die ganze Industrie in der gesamten Bandbreite, also von hochkomplexen Einzelkunden bis hin zu sehr einfachen Merchants, wo es einfach über Masse geht. Und der eine Kunde hat, sagen wir mal, so 1.000 bis 2.000 Cases pro Jahr und dann gibt es andere, die haben 20.000.
Mhm. Und was kostet so ein KYC-Prozess bei euch? Was zahle ich da für so einen Prozess, wenn ich mal irgendwie sage, ich bin eine Bank und habe irgendwie einen Kunden hier an der Hand?
Also zwischen 30 und 40 Euro, hängt ein bisschen dazu zusammen, wie tief man prüfen möchte.
Okay, und kannst du mir sagen, wie viel Umsatz ihr im Jahr macht?
Wir haben Ende letztes Jahr die Million geknackt.
Ah ja, okay. Und seid ihr damit profitabel?
Nee, tatsächlich aktuell nicht, aber das hat eher damit zu tun, dass wir sehr viel ins Wachstum investieren. Wir waren mal kurz profitabel letztes Jahr, haben uns dazu entschieden, ins Wachstum zu investieren und dort befinden wir uns immer noch. Also wir sind nicht profitabel aktuell.
Wie viele Mitarbeitende hat Synpex?
25 Stand heute.
25, okay. Und wenn du jetzt sagst, ihr wollt ins Wachstum investieren, ihr habt jetzt ja auch gerade 4 Millionen eingesammelt vor ein paar Wochen, zumindest verkündet, auch mit namhaften Investoren, muss man dazu sagen. Wie gestaltet sich so ein Wachstum, von dem du sprichst? Ist das Marketingausgaben in Deutschland? Ist das eine Internationalisierung? Wie gestaltet sich euer Wachstum?
Also unser Wachstum, wir bringen ein neues Produkt auf den Markt, gemeinsam mit Deloitte, ein Standardprodukt, was eben von KYC-Policy bis hin zum Prozess out of the box verfügbar ist. Dort haben wir rein investiert, dort auch geprüft, dass es also von der Legal Perspective einfach sauber ist und gut funktioniert. Und zeitgleich investieren wir viel in Marketing. Also wir Sales, das ist also eines der Hauptinvestitionen, die wir aktuell tätigen, und gleichzeitig ein Customer Success, weil mit steigender Kundenanzahl brauchen wir auch bessere Betreuung, und dort bereiten wir uns jetzt gerade auf die internationale Expansion vor, die aber wahrscheinlich erst 2025 passieren wird.
Was sind so die Länder, in die ihr euch da anschaut?
Nordics, also das ist für uns ganz interessant, sehr digital affin, sehr ähnlicher Prozess zu unserem Prozess. Also ist EU-weit eh relativ ähnlich, was so an Regulatorik gefordert wird. Und haben schöne Unternehmen, die auch eine große Anzahl an Cases mitbringen, die für uns einfach sehr, sehr spannend ist. Und wir da auch jetzt schon die ersten Touchpoints haben und das gerne weiter ausbauen werden.
Ich muss jetzt gerade noch mal, mir ist gerade noch mal eingefallen, wenn ihr wirklich pro KYC-Prozess abrechnet, beziehungsweise pro Überprüfung, incentiviert das nicht eure Kunden, weniger Überprüfungen zu machen? Macht das das System nicht ein bisschen weniger sicher? Weil wenn man für jede Überprüfung zahlen muss, versucht man da doch so ein bisschen zu sparen an der einen oder anderen Stelle, oder?
Klar. Also das stimmt schon. Also der Incentive ist natürlich nicht, es ist da falsch, aber das Risiko nicht zu überprüfen, ist wahrscheinlich größer. Also ich glaube, die Bank optimiert da jetzt nicht auf Kosten. Also wir optimieren eher auf Compliance.
Mhm, verstehe. Okay. Ich glaube, ich habe einen guten, großen Überblick bekommen über das, was Synpex so macht. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ich bin gespannt, wo es hinführt jetzt fürs nächste Jahr mit der Internationalisierung und bei wie vielen, wann der erste KYC-Prozess auf mich zukommt, wo ich sehe, ich muss hier meine Daten bei Synpex eingeben.
Sehr gut. Hat mir Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank dir, Camillo.
Danke, John. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.